Ich denke, für gravierende Dinge kannst du niemals die Verantwortung abgeben. Also solltest du auch niemand so die Entscheidungsgewalt abgeben. Es ist am Ende immer deine Verantwortung. Du kannst nicht sagen, ja, hat der Boss aber gesagt, deshalb habe ich das so gemacht. Das liegt auf dir. Hohe Leistung, aber wenig Vertrauenswürdigkeit. Da sagt Simon Sinek mit Bezug auf die Navy SEALs, die seien die problematischsten. Das seien toxische Leader und toxische Teammember. Und das sind genau die, die dir ein Problem machen. Was jetzt spannend ist, eine Gruppe von Soldaten, bei denen es um extreme Leistungsfähigkeit geht, 78 Stunden schwimmen, niemals schlafen und so weiter, immer das Ziel treffen, machen lieber Abstriche bei der Leistungsfähigkeit als bei der Vertrauenswürdigkeit. Da steckt ja irgendwie was drin.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Joanna Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 95 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, Folge 95. Ich werd bekloppt, mein Lieber.
That's a lot.
Ich sehe uns beide noch zwischen Bettmatratzen und irgendwelchen Wäschekörben mit den Aufnahmen beginnen.
Ja.
Und jetzt sind wir bei 95.
Da fing gerade so eine Pandemie an. Man hat so überlegt, ob das 3 oder 5 Monate dauern könnte.
Was wir von Corona lernen können. Wie geht Merkel eigentlich damit um und was hat das mit Bill Gates zu tun? Das fühlt sich wirklich an wie in einer längst vergessenen Zeit, aber ja,
vor gefühlten 10 Jahren sind aber nur 95 Folgen Learnings und meistens sind wir sogar wöchentlich.
Und mittlerweile sagen wir auch nicht mehr Mandelmus. Das verbinde ich ja immer mit diesem Podcast. Mandelmus.
Zum Wahrmachen, um die Stimme zu kriegen.
Für die, die es nicht wissen, wir haben uns damals darüber schlau gemacht oder dazu schlau gemacht, wie man seinen Mund und beziehungsweise die Zunge aufwärmen kann. Ne? Mund, Zunge und Gebiss. Ich glaube, darum geht's.
Um was man auch sonst daraus lernt. Wir können ja mal
so Gesangs- und Sprechtechniken. Und da war auf jeden Fall der Tipp, Mandelmus zu sagen.
Mandelmus. Ja. Man kann irgendwann eine Folge machen, was man aus Learnings lernen kann. Und wenn ich so zurückdenke, sind wir auf jeden Fall generalstabsmäßig an dieses Thema herangegangen.
Stimmt.
Bis hin zum Mandelmus sagen.
Stimmt.
Die perfekte Akustik, die richtigen Mikrofone, verschiedene Softwarelösungen und vor allem Tonnen von Stunden in den Content und in das Konzept und das müsste man nochmal anders machen.
Mehr auf jeden Fall.
So, Pilotfolgen, die nie ausgestrahlt wurden.
Bald bei
wurden.
Netflix.
Ganz wilde Geschichte.
Okay. Über was sprechen wir heute?
Ja, nachdem wir letzte Woche ja nicht nur über Elon Musk, sondern auch über Samurai gesprochen haben, geht es diese Woche martialisch weiter. Auf der Suche nach Erkenntnissen fürs Arbeitsleben checken wir heute, was man von Marines lernen kann.
Oh yes.
Es geht also vom vorindustriellen Kriegsadel Japans zur US-amerikanischen Marineinfanterie. Wild?
Sehr gut.
Ja?
Gefällt mir.
Okay.
Mein großes Idol Tiger Woods war auch, ich glaube, bei der Marine.
Mhm.
Oder war der bei der Air Force? Ich weiß es nicht. Egal, gutes Thema. Let's go.
Okay,
ich klingt nach Disziplin und Schweiß und viel Arbeiten und das ist ja eh genau mein Thema.
Das war ja schon die Elon Musk-Aussage.
Richtig.
Hört auf, rumzuheulen.
Ich hoffe, da kommt jetzt
reißt
noch mehr
mal zusammen. Ja, es sind auf jeden Fall Sachen dabei, die du voll unterschreiben würdest.
Ich dachte
sogar am Anfang, das passt ja genau zu dem, was Fiddy vor 3 Tagen zu mir gesagt hat.
Sehr gut.
Dann kamen später natürlich auch wieder Sachen, wo ich mir dachte, das wird er ja gar nicht so sehen. Mal
Schade.
Gucken, ob er es sagt. Mhm. Aber so gehört sich das ja. Ich hatte natürlich auch noch das Gefühl, hier ein kleines Intro vorschalten zu müssen.
Mhm.
Denn wir reden hier über Soldaten und ich habe mich kurz gefragt, ob das eigentlich alle gut finden. Ich finde ja, man kann von allen Branchen lernen, aber das mag ja nicht jeder zu sehen. Wie siehst du das? Direkt durchgewunken oder hast du da Bauchschmerzen bei?
Ich habe erst dran gedacht, als du es gerade erwähnt hast, dass wir uns ja in schwierigen Zeiten befinden und generell alles aus diesem Metier vielleicht mit Geschmäckle ist, aber ich bin 100% bei dir. Das ist die neue Realität und wir müssen uns der stellen und deswegen lass uns darüber sprechen, aber mit der notwendigen Sensibilität.
Ich gebe noch ein paar Gedanken von letzter Nacht mit, ganz, ganz kurz. Vielleicht ist es auch schon was, woraus man lernen kann. Also ich habe da kurz drüber nachgedacht, machen wir diese Folge so, ist das cool oder nicht und wie macht man das mit Sensibilität? Habe dann selbst familiär biografisch dran gedacht, dass meine Opas ja natürlich auch mal im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, wie die meisten, die zu der Zeit damals Teenager waren. Und mich haben als Kind die Kriegsgeschichten, wenn sie mir erzählt wurden, von meinem Opa, der damals noch gelebt hat, immer sehr fasziniert. Da ging es dann um Messerkämpfe und solche Sachen. Das fand ich extremst wild.
Mhm.
Gleichzeitig habe ich schon ziemlich früh entschieden in meinem Leben, dass ich niemals Soldat werden will, weil ich da immer das Gefühl hatte, dass man damit wichtige Entscheidungen an andere abgibt. Also du musst gehorchen und denkst dann nicht mehr selbst, weil du bist der Soldat und so funktioniert scheinbar das System. Und am Ende stellst du vielleicht fest, dass du für Nazis gekämpft hast. So.
Schlecht.
Und, ja. Und ich glaube, so meine Opas dachten wahrscheinlich auch wirklich beide, sie würden ihre Heimat und ihre Familien verteidigen und irgendwie was Richtiges und was Gutes tun und ihr Leben dafür einsetzen. Und Ja, für meinen einen Opa haben Krieg und Gefangenschaft zusammen fast 10 Jahre gedauert. Da muss man sich mal überlegen, 10 Jahre eines Lebens. Ja? Die ganze Jugend opfert man diesem Scheiß und riskierst da halt eben dein Leben und merkst am Ende, dass es für die falsche Sache war. Und der andere Opa war im Überfall auf Polen beteiligt. Ich habe null Ahnung, ob er da auch nur einen Schuss abgegeben hat. Das war denn nicht der mit den Messerkampfgeschichten. Aber im schlimmsten Fall tötest du ja sogar andere Menschen für die falsche Sache. Ne? Also für das sind so, ich denke, für gravierende Dinge kannst du niemals die Verantwortung abgeben. Also solltest du auch niemand so die Entscheidungsgewalt abgeben. Es ist am Ende immer deine Verantwortung. Du kannst nicht sagen, ja, hat der Boss aber gesagt, deshalb habe ich das so gemacht. Das liegt auf dir. So im Großen wie im Kleinen. Und deshalb solltest du auch die Hoheit über deine eigenen Entscheidungen behalten und selbst Verantwortung halt eben übernehmen. In einem Unternehmen tötet man ja in der Regel niemanden zum Glück, wobei es ja genau genommen auch dutzende Branchen gibt, die schädliche Produkte herstellen, wo man natürlich schon auch Moralfragen stellen kann.
Korrekt.
Man muss dafür ja nicht gleich Soldat sein. Ich glaube, dass an der Stelle Soldaten nie als Vorbild taugen, weil ich glaube, dass halt Eigenverantwortung immer besser ist als das Delegieren von Verantwortung an Vorgesetzte und an Strukturen. So, sowohl für die Moral der Entscheidungen in einer Gruppe als auch für die Leistung wäre ich immer pro Eigenverantwortung. Das wäre so ein bisschen meine Intro-These vom Nachdenken über das Soldatentum. Kannst du da mitgehen?
Ich kann vor allem anknüpfen an deine Opa-Anekdoten, denn mein Opa war tatsächlich auch im Zweiten Weltkrieg unterwegs und war in Gefangenschaft. Mhm. Und hat mir irgendwann gesagt, Philipp, wenn ich nur einen Wunsch frei habe, dann geh bitte nicht zum Militär, sondern mach Zivildienst. Und ich habe natürlich gehorcht, dein Opa war mein größtes Vorbild, bis er dann leider verstorben ist.
Meine auch.
Ja. Und für mich war dann immer irgendwie klar, Bund ist nichts für mich und generell das ganze Thema Krieg und Waffen und so erst recht nicht. Also ich bin bekennender Pazifist.
Ja, cool. Haben wir noch eine weitere biografische Parallele, von der ich noch gar nichts wusste, mit der Verehrung unserer Opas und der Entscheidung, Zivildienst zu machen. Den Absolut. Ich nicht mal machen musste. Damals wurde entschieden, T3-Gemusterte müssen auch nicht mehr Zivildienst machen.
Du hast dir so einen Kopfhörer aufgezogen, hast gesagt, nee, ich höre nichts. Ich höre nichts. Nee, also bei bestem Willen, ich höre hier gar nichts.
Ich weiß, ich glaube, ich habe, weiß auch nicht, von psychischen Problemen und viel von Kiffen erzählt oder so. Und ja, ich war dann großartig. Auf jeden Fall T3. Ja. Außerdem noch Pollenallergie und so ganz schlimme Krankheiten. Ja. Und dann war das mit dem Zivildienstplatz im FZW.
T3 Dortmund war so ein Trend damals, ich erinnere mich, ja.
Habe ich hingekriegt, ja.
Okay, lass uns lernen,
okay,
mein Lieber.
Genau, denn aller Kritik am Soldatentum zum Trotz, Menschen stecken ja enorme Ressourcen in ihre Kriege, traurigerweise. Und natürlich kann man da auch sehr viel lernen, wenn man sich mit den Strategien, Taktiken und dann eben auch mit den militärischen Methoden der Menschenführung beschäftigt. Und wer sich mit Menschenführung im US-Militär beschäftigt hat, ist unser alter Kumpel Simon Sinek. Ja, Star-Autor von Büchern wie dem Purpose-Klassiker Start with Why oder dem Teambuilding-Buch Leaders Eat Last oder dem hier von dir, glaube ich, schon öfter angesprochenen Buch The Infinite Game.
Ne? Großer Fan, Leaders Eat Last, also Chefs essen zuletzt, liegt auch neben meinem Bett, also auch ein sehr gutes Buch, kann ich empfehlen.
Perfekt, ich glaube, daraus stammt ja auch die eine oder andere Geschichte, die ich gleich erzähle. In Folge 53 hat Joana ja außerdem seine Bücher auch nochmal grob zusammengefasst, da könnt ihr auch gerne reinhören. Aber zur Sache, erstens, wie das US Marine Corps Menschen motiviert, vielleicht kennst du die Story schon.
Nein.
Der Buchtitel Leaders Eat Last geht ja auf ein Gespräch mit einem General der Marines zurück. Der General hat Simon Sinek erklärt, Offiziere essen immer zuletzt. Und warum solltest du jetzt als Chef zuletzt essen, anstatt dir jetzt, um die Metapher mal irgendwo anders rüber zu holen, jetzt das beste Büro zu holen, den dicksten Dienstwagen, am meisten Urlaub zu gönnen und anderen damit vielleicht so vorzumachen, dieses Leben könnte auch deins sein, wenn du so toll wirst wie ich. Warum stattdessen zuletzt essen? Es geht darum, für dein Team da zu sein, um dadurch ein Team zu ermöglichen, in dem Leute generell füreinander da sind. Man geht also mit gutem Vorbild voraus, um so etwas zu ermöglichen. Und Sinek sagt konkreter, man müsse einen Circle of Safety um das Team bilden, also einen sicheren Bereich schaffen, in dem Vertrauen und Stabilität herrschen und Menschen Selbstbewusstsein entwickeln können. Also wo die frei aufspielen können, weil sie nicht die ganze Zeit verunsichert, keine Ahnung, nicht um ihr Leben fürchten müssen, so, oder um ihren Job beispielsweise, ja. Und die Marines wollen Soldaten großes Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und vor allem aber unbedingt Glauben daran mitgeben, dass ihr eigenes Wohlergehen zu 100% mit dem Wohlergehen der anderen in der Gruppe zusammenhängt, ja. Es soll dann kein Ich mehr geben, berühmterweise, sondern nur noch ein Wir bei den Marines. Wenn jetzt ein neuer Rekrut ankommt, dann sagt Simon Sinek, ist der erstmal verunsichert. Das geht, glaube ich, neuen Mitarbeitern und neuen KollegInnen auch oft so. Wenn man neu irgendwo ankommt, dann ist man gerne auch mal erstmal verunsichert, ist ja klar. Und in den ersten Wochen wollen sich Menschen dann erstmal vor allem beweisen. Der Fokus als neuer Teammember liegt also erstmal auf einem selbst. Irgendwo auch total logisch, ne? Und dann erarbeitet man sich Respekt und seinen Platz im Team. Das ist so der normale Ablauf. Und die Marines brechen diesen Fokus auf einen selbst dann auf, indem sie Rekruten absichtlich in Situationen bringen, die sie nicht alleine meistern können. Dadurch soll man dann lernen, dass Zusammenarbeit wichtig ist. Soweit war das noch nichts, wo ich mir dachte, das müssen wir jetzt auch so tun mit unseren neuesten Rekruten, die in diese Situation zu bringen. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich verstehe den Gedanken dahinter. Und die Rekruten fangen dann mit der Zeit an, sich für den Erfolg anderer einzusetzen, anstatt nur für den eigenen, weil sie halt merken, das betrifft sie auch, das ist für sie genauso wichtig. Und Sinek sagt dann, wenn du Soldaten, die ihr Leben für andere riskiert haben, fragst, wieso sie das getan haben, kriegt man wohl immer die gleiche Antwort. Und zwar sagen die Soldaten, weil die dasselbe für mich getan hätten. Und das ist, meint er, das ist der Circle of Safety. Ja, Sinek sagt, es liegt in der menschlichen Natur, sich in solchen Gruppen loyal zu anderen zu verhalten. Und das ist unser Instinkt, uns so zusammenzuschließen und das dann zu machen. Kann man sich auch vorstellen mit den Genen und so weiter. Menschen, die so programmiert waren, dass sie so etwas tun, haben sich durchgesetzt. Die anderen sind ausgestorben, die dazu vielleicht nicht in der Lage waren. Deshalb auch, wenn man sich ja erstmal fragen könnte, ist das nicht irrationales Verhalten? Dass ich quasi mein Leben für dich gebe, was haben meine Gene davon, haben sich halt trotzdem, weil man ja oft auch nicht drauf geht, die Menschen durchgesetzt, die dazu bereit waren, weil die halt sehr starke Gruppen bilden konnten gemeinsam. Also wir sind dazu bereit, eigene Nachteile einzugehen, weil wir wissen, dass die loyale Gruppe langfristig ein Vorteil für uns ist. Du bist für mich da, ich bin für dich da, wir formen gemeinsam etwas, das stärker ist, als es jeder einzelne von uns jemals sein könnte. Und das will man natürlich auch in seiner Unternehmung schaffen, denn und so eine Gruppe ermöglichst du in deinem Team oder in deinem Unternehmen, indem du mit deinem eigenen Verhalten, mit entsprechendem Vorbild vorangehst. Und da fand ich noch was spannend dabei. Sinek sagt, wenn man so eine Gruppe formen will, kommt es nicht darauf an, die richtigen Leute auszuwählen oder mindestens nicht primär. Er sagt tatsächlich wörtlich, darauf käme es gar nicht an. Er sagt, gute Leute tun in einem toxischen Umfeld schlechte Dinge. Schlechte Menschen tun in der richtigen Gruppe aber wiederum auch Gutes. Deshalb solltest du dich nicht darauf fokussieren, die faulen Äpfel zu suchen und die schlechten 10% zu feuern, sondern weil das nur Unsicherheit und Angst in der Gruppe schaffen würde. Und das zerstört dann diesen Circle of Safety. Stattdessen sollst du dich auf den Circle of Safety konzentrieren. Ich würde denken, wenn du jemanden aussortierst, dann wahrscheinlich vielleicht die, wo das Verhalten nicht stimmt, die das halt nicht mitmachen. Das könnte dann ja vielleicht immer noch die richtige Maßnahme sein. Das ist jetzt aber mein Senf dazu. Ja, aber führt schon so ein bisschen zu der Frage, ob eigentlich dann Leistung oder Verhalten wichtiger ist. Dazu gleich noch was. Erstmal hier kurz eingehakt, Circle of Safety. Gehst du mit soweit?
Definitiv. Ich kann das total nachvollziehen. Ich habe das irgendwann in meinem Freundeskreis mal so durchgezogen und mich gefragt, Mensch, wer von den 27 Menschen, die ich zu meinem engeren Bekannten-Freundeskreis zähle, würden denn nachts um 3 vorbeikommen, wenn ich ein Problem habe oder irgendwie mir 100.000 Euro überweisen, wenn ich pleite wäre oder. Und aus den 27 wurden dann 7.
Und immerhin,
ne? Und genau. Ja. Von dem her kann ich das total nachvollziehen. Also das ist dann halt meine Interpretation des Circle of Safety im Privaten. Ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt. Aber ich kann mir das auch gut im beruflichen Kontext vorstellen. Das mit dem Circle of Safety und konzentriere dich nicht auf die 10%, die faulen Äpfel darstellen. Das war dann so ein Moment, wo ich kurz die Stirn gerunzelt habe und mich gefragt habe, ab welcher Gruppenstärke funktioniert das wohl? Also gilt das auch schon für 5 oder 10 oder 15 oder 50? Denn 5 unter 50 haben natürlich einen anderen Stellenwert als 2 von 5, ja. Ist ja, also macht ja irgendwie Sinn, ist ja Mathematik. Von dem her glaube ich, oder Basketballmannschaft ist ja auch ein gutes Beispiel, ne? Wenn du in der Basketballmannschaft 2 Leute hast, die den Korb nicht treffen, wird's für den Rest der Mannschaft auch schwierig. Das heißt, ich muss ja irgendwie reagieren und die 2 austauschen, die den Korb nicht treffen. Bei einer Fußballmannschaft 2 von 11 ist vielleicht wieder weniger tragisch. Dann kannst du trotzdem noch irgendwie Platz 8 werden, auch wenn der vorne die Hütte nicht trifft oder nur selten. Du merkst, ich hangel mich hier von alberner Metapher zur nächsten, von einer albernen Metapher zur nächsten. Aber genau, also da frage ich mich einfach, ab welcher Gruppenstärke kann man das so machen, wie er das beschreibt. Aber die Idee dahinter habe ich verstanden, ja.
Also ich glaube, wenn die 10% von 1000 Leuten 100 sind, dann sind die 100 ja auch eine stabile Gruppe, die absolut ein Problem sein kann. Mhm. Und man hat ja dann auch wieder Unterabteilungen in so einem Unternehmen, wo das dann plötzlich vielleicht auch einer von 10 ist oder keine Ahnung, 0,5 von 5. Aber das sind zwei Sachen stecken da, oder mehrere Sachen stecken ja da drin. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, meinte ich ja gerade schon, also das eine ist Leistung oder Charakter wichtiger? Dazu gleich nochmal mehr von Simon Sinek. Das andere ist, die Sache ist aussortieren das richtige Tool. Und da habe ich ja auch schon dann dazu gedichtet, naja, ich würde jetzt sagen, die Leute, die charakterlich dafür vielleicht nicht passen, so ähnlich wie du das mit dem Freundeskreis meintest, ne, die sind nicht da, wenn du nachts um drei Hilfe brauchst, lass doch die aussortieren, weil die sind charakterlich nicht geeignet. Dem würde dann aber immer noch das entgegenstehen, was er gesagt hat. Du schaffst damit ja nur Unsicherheit und Angst im Team, wenn man jederzeit davon ausgehen muss, wer wird morgen eigentlich hier vom Chef erschossen, weil der irgendwie meint, der sei nicht loyal genug oder so. Und du willst ja eben diesen Circle of Safety schaffen. Also ist vielleicht auch, wie das oft im Leben ist, es gibt nicht nur schwarz und weiß, aber den Gedanken finde ich erstmal sehr gut. Halt zusammen, der Circle of Safety, der ist sehr, sehr wichtig, den muss ich für die Leute schaffen, diese Sicherheit muss ich schaffen. Das war ja auch mit in etwas anderen Zusammenhängen und Worten etwas, was du vor ein paar Tagen zu mir gesagt hast. Und da kann dieses Aussortieren natürlich kontraproduktiv sein. Soweit interessanter Gedanke. So, jetzt aber das zweite Ding noch und dann bin ich damit auch durch mit dem Input, Leistung und Charakter. Denn ich finde jetzt schon die Frage spannend, wie man im Militär für Spezialeinheiten die Besten identifiziert. Ja, er sagt jetzt keine rauswerfen, aber ich muss ja schon am Anfang auch erstmal überhaupt jemanden einstellen. Und gerade beim Militär nimmt man ja jetzt nicht random die Leute, die da gerade so rumstehen. Ne? Also muss man, kann man da ja vielleicht darüber was lernen. Und da sagt dann an anderer Stelle Simon Sinek auch was dazu. Bei der Navy gibt es dieses SEAL, Navy SEAL Team 6. Heute heißt das irgendwie anders, ist auch egal, ist auf jeden Fall eine Eliteeinheit. Und Sinek hat die Leute davon gefragt, wie die denn ihre Mitglieder auswählen. Und die Antwort darauf war wohl ein Koordinatensystem, bei dem auf der Y-Achse Leistung stand und auf der X-Achse Vertrauen. Ja, und Leistung und Vertrauen ergibt jetzt vier Kombinationen und eine Menge Graubereich. Bleiben wir mal bei den vier Kombinationen. Erstens, da ist jetzt jemand, der bei Leistung wack ist, der also wenig leistet und dem man nicht vertrauen kann. Den will niemand im Team. Das ist einfach. Dann haben wir einen High-Performer, dem man voll vertrauen kann. Auch einfach. Den möchte jeder im Team haben. Also zwischen Wonder Woman und Arschloch können wir uns sehr leicht entscheiden. In der Realität ist es öfter komplizierter, diese Leute richtig einzuschätzen. Und es gibt halt nicht nur vier Szenarien. Vor allem kann man aber nochmal auf die anderen gucken. Na, und ich fand vor allem diesen Trade-off spannend. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Vertrauenswürdigkeit und Leistung, was ist, wenn es hart auf hart kommt, wichtiger? So, Szenario 3, also hohe Leistung, aber wenig Vertrauenswürdigkeit. Da sagt Simon Sinek mit Bezug auf die Navy SEALs, die seien die problematischsten. Das seien toxische Leader und toxische Teammember. Und das sind genau die, die dir ein Problem machen. Die verführerisch sein können, weil Overperformer haben es voll drauf. Mhm. Aber genau die scheißen rein, wenn es um dein Teambuilding geht.
Glaube ich
und,
sofort.
So, und jetzt kommt das Spannende, dass die sagen, lieber als diese High-Performer wollen sie welche, die nur ein mittleres oder sogar ein schlechtes Leistungslevel haben, aber dafür eine hohe Vertrauenswürdigkeit. Mhm. Die sind denen dann auf jeden Fall lieber, abgesehen natürlich von den super vertrauenswürdigen, super Leistungsträgern. So, also, eine, was jetzt spannend ist, eine Gruppe von Soldaten, bei denen es um extreme Leistungsfähigkeit geht, 78 Stunden schwimmen, niemals schlafen und so weiter, immer das Ziel treffen, machen lieber Abstriche bei der Leistungsfähigkeit als bei der Vertrauenswürdigkeit. Mhm. Da steckt ja irgendwie was drin. Ne? Daran sollte man, glaube ich, denken, wenn man sich dann mal wieder fragt, vielleicht in einem Bewerbungsprozess, ob man jemand, den man für charakterlich vielleicht doch fragwürdig hält, einstellt, weil er einfach so viel drauf hat. Und ich glaube, solche Situationen hatte ich auch schon mal, dass man mit der Frage irgendwie konfrontiert ist. Ne? So. Und Sinek sagt dann, das fand ich auch noch ganz witzig, das Problem ist, dass wir in dem Unternehmensarbeitsleben 100 KPIs hätten, also Kennzahlen, um Leistungsfähigkeit bei der Arbeit zu messen, aber keine, um Vertrauenswürdigkeit zu messen. Und deshalb würde man Leistung mit Beförderung und Boni belohnen, aber Vertrauenswürdigkeit häufig nicht. Und das führt dann dazu, dass oft auch die Leute, die problematisch sind, weiter befördert werden und man dann toxisches Verhalten befördert, weil man nur oder zu sehr auf die Leistung und zu wenig auf den Charakter, die Vertrauenswürdigkeit gucken würde. Und das ist dann schädlich für das Team. So, weiter sagt dann Sinek, so schwer sei es ja eigentlich gar nicht herauszufinden, wer vertrauenswürdig ist und wer verlässlich ist, denn wir alle würden das ja eigentlich fühlen und könnten das sehr gut einschätzen, wenn wir die Menschen einmal kennen. Geh zu einem Team und frag, wer in der Gruppe das Arschloch ist und jeder wird dir eine Antwort geben können, wenn es da eins gibt. geh ein Team und frag die Leute in der Gruppe, wem man hier am meisten vertrauen kann und wem sie am meisten vertrauen und wer immer da ist, wenn sie ihn brauchen und wer nachts um 3 vorbeikommen würde, wie du meintest und so. Und die Leute können dir auch eine Antwort geben. Die wissen, wem sie am meisten vertrauen. Das heißt,
aber ist das Vertrauen? Ich frage mich seit ungefähr 3,5 Minuten, was bedeutet Vertrauen eigentlich? Ist das Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit? Der sagt mir, er macht das bis 18 Uhr und liefert dann auch bis 18 Uhr, also jetzt so im beruflichen Kontext.
Es ging da viel auch um solche Sachen wie, also auch Vertrauen, dass sie auch für einen da sind.
Okay.
So, also das wäre auch sowas wie, wenn du nachts um 3 anrufst und sagst so,
ja.
Bro, ich habe ein Problem, ich habe morgen diese Deadline, ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, es ist 3 Uhr nachts, ich kann nicht mehr, kannst du mir irgendwie helfen?
Okay.
Wer sagt, kein Problem, heute wird nicht geschlafen, ich bin am Start. So, weißt
Verstanden.
Du? Kann auch sowas sein wie, ich vertraue dir etwas an und du rennst damit nicht zum Chef und nutzt es gegen mich oder so. Ne? So Vertrauenswürdigkeit, relativ weit gefasst. Deshalb habe ich es jetzt hier manchmal auch äquivalent mit Charakter einfach übersetzt.
Ja.
Ja.
Du bist hier in volle Zustimmung, nur um das einmal kurz zurückzuspielen. Ich glaube, du hattest noch 3 Sätze.
Ja.
Ich bin auch absoluter Fan von Charakter und Charakter first.
Ja,
würde das bis hierhin unterschreiben.
Cool. Also er meint halt, dafür gibt's zu wenig KPIs, aber jeder weiß das ja irgendwo trotzdem. Und diese vertrauenswürdigen Leute sind halt die wichtigsten für ein Team und sind übrigens auch die besten Führungspersönlichkeiten oder haben das größte Potenzial, Führungspersönlichkeit zu werden. Und da würde man halt gerade da auf den Fehler machen, nur auf die Leistung oder zu viel auf die Leistung zu schauen. Diese Leute mit dem Die Vertrauenswürdigen solltest du also befördern und belohnen und erstmal finden. Und ja, dann habe ich noch kurz überlegt in einem Bewerbungsverfahren, da weißt du jetzt zumindest mal schon mal, wen du suchst. Jemanden, über den jeder sagen würde, das ist die Person, auf die man sich hier am meisten verlassen kann.
Mhm.
So eine Person, die dir beisteht und die dir hilft und der du vertrauen kannst. Diese Leute suchst du. Wie du das jetzt übersetzt in deinem Bewerbungsverfahren und wie du die Leute findest und wie du mit nur einem oder zwei Gesprächen irgendwie ein sicheres Gefühl dafür bekommst, ob Regina so jemand ist, das ist dann, glaube ich, was wir immer noch für uns irgendwo beantworten müssen. Aber ich finde, glaube ich, gerade diesen Trade-off zu gucken, ja, zwischen Leistung und Charakter und im Zweifelsfall ist Charakter wichtiger, finde ich eine spannende These.
Ja, da fällt mir auch nicht viel Kontra ein. Ist man ja nicht so gewohnt von mir. Aber volle Zustimmung. Ich find Charakter auch unwahrscheinlich wichtig. Du hast recht, es ist schwierig, Charakter im Rahmen von 1, 2, 3 Bewerbungsgesprächen irgendwie herauszukristallisieren und zu dechiffrieren. Weil ich habe schon viele Menschen kennengelernt, die schaffen es ganz wunderbar, sich zu verstellen in diesen Situationen. Und dann stellt man es erst später fest. Weil es eben, ja, weiß ich nicht, keine Schablone dafür gibt oder keine Tabelle dafür gibt, sondern es ist einfach immer momentbezogen und situationsbezogen, das ist das richtige Wort und das muss man dann einfach herausfinden. Aber dass man Menschen nicht nur deshalb befördert, weil sie irgendein KPI übertroffen haben, finde ich auch genau richtig. Ich habe immer gesagt, jeder braucht oder jede Mannschaft braucht einen Lukas Podolski. Ja?
Mhm.
Ist jetzt auch wieder weit hergeholt, aber ich glaube, da steckt auch eine ganze Menge drin.
Safe.
Weil Poldi war für die Nationalmannschaft letztendlich genau das. Irgendwie Stimmungsmacher in der Kabine, Motivator, irgendwie gute Laune, positive Energie, bla bla bla. Auch wenn der am Ende nicht mehr das Tor getroffen hat und nur noch auf der Bank saß. Aber das hat uns trotzdem geholfen,
Weltmeister zu werden. Leute, auf die du dich verlassen kannst oder
Voll.
Die den Charakter haben und so, safe. Braucht
Absolut.
Jede Mannschaft. Weil das ist ja auch eher das, woran du dich jetzt hättest stoßen können oder so. Weil du hast ja gerade auch gesagt, in einer Basketballmannschaft mit 5 Spielern auf dem Feld kann ich nicht 2 durchschlören, die Körbe nicht treffen, vielleicht.
Mhm.
Und hier wurde ja jetzt sogar gesagt, so, also im Zweifelsfall lieber jemand mit niedrigen Skills, aber voller Vertrauenswürdigkeit, ne? Dass du mit 5, die so sind, wahrscheinlich nicht die Championship gewinnst, das ist dann irgendwo auch klar,
ja.
So. Aber das ist halt der Trade-off, für den sich die Marines entscheiden. Cool. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Learnings für mich sind erstens, bisschen überspitzt alles. Charakter schlägt Leistung. Zweitens, die richtige Umgebung zu schaffen ist wichtiger als die richtigen Leute auszuwählen. Und drittens, gute Leader geben Menschen Sicherheit und Selbstbewusstsein.
Top. Vielen Dank.
Simon Sinek wie immer rasiert.
Ja, Simon Sinek, unglaublich. Ich
Bester
weiß gar
Mann.
Nicht, ob wir ihn auch sehen auf der OMR. Ist er dieses Jahr da? Vor 2 Jahren war er nämlich da.
Echt?
Ja.
Bin ich gespannt. Auf der Hinreise gucke ich mir dann das Programm an.
Alles klar.
Dann sehen wir uns alle vielleicht auch bei der OMR und ansonsten hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt Learnings Lieblingspodcast Mittwochmorgen.
Ganz genau so. Bis dahin.
Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.